Hallo, hier ist der Daniel vom Altstadtkino und ich sage alles Gute zum 10-jährigen Geburtstag, eine Dekade Kompendium des Unbehagens. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Kann ich mir ja fast sogar selber wünschen. Ich gehöre ja fast schon mit zum Inventar. Man kennt mich ja aus den Episoden, wenn ich mit Michael meistens über japanische Filme spreche. Und ja, die Aufgabenstellung von Michael war ja relativ klar, was die Episode betrifft. Und da ich mit ihm ja immer über Filme spreche, mache ich natürlich eine Top-Liste mit Filmen, die ich ganz großartig fand in den letzten 10 Jahren. War allerdings gar nicht so einfach. Und ich weiß nicht, mein Gehirn funktioniert da auch irgendwie ein bisschen anders, so dass ich da relativ wenig kohärente Zusammenfassungen der Filme irgendwie jetzt hier großartig servieren kann, sondern ich dachte mir, ich werde einfach die Filmtitel mit den jeweiligen Regisseuren vorlesen und falls mir hier und da was einfällt, werde ich noch was dazu sagen. Aber vor allem darauf achten, dass ich hier Filme nenne, die eher so ein bisschen als Geheimtipp gelten und jetzt nicht, naja, über die halt nicht schon tausend Menschen gesprochen haben. Ich werde das Ganze jetzt von 2014 an aufziehen und fange mal an 2014. Halt, bevor ich da jetzt anfange, ich dachte mir, ich mache mal einen anderen Approach, nämlich dass ich quasi erstmal so erzähle, falls ihr mich ja gar nicht kennt aus den Episoden, die ich mit Michael aufnehme, was ich so für einen Filmgeschmack habe, um euch so ein bisschen so ein Ja, so ein Überblick zu geben. Was bin ich eigentlich für ein Typ? Was für Filme stehe ich so? Und dann könnt ihr nämlich jetzt schon mal entscheiden, okay, ich überspringe den ganzen Part, weil die ganzen Filme, die hier der Daniel mir jetzt empfehlen wird, die sind gar nichts für mich. Oder aber ihr denkt euch, ja, der Kerl hat einen Filmgeschmack, der sagt mir zu, da kann ich doch gleich mal den einen oder anderen Titel bei IMDb googeln. Bei IMDb googeln, ganz gut. Ja, auf jeden Fall, ja, ich stehe halt eher mehr so auf Kino oder Filme, die eher so, ja, wie soll ich sagen, einen ein bisschen ambivalent zurücklassen, ein bisschen ins Übernatürliche gehen, in Filme, die nicht so eine klare Antwort auf was geben, sondern eher Fragen stellen, die einen eher mal auch verstört zurücklassen oder provokant sind, kontrovers auch oft. Michael macht sich ja schon immer drüber lustig, dass ich hier auf diese ganzen auch kontroversen Regisseure stehe irgendwie. Das ist keine Ahnung, ob das immer Zufall ist. Auf jeden Fall Filme, die ein bisschen so ins Düstere gehen. Ich stehe total auf Crime-Thriller, alles was so Spannungskino betrifft, alles was mich so mit ja angespannten, so angespannt in den in den Kinosessel, ja, den Satz bringe ich jetzt nicht mehr zu Ende. Auf jeden Fall alles, was so Richtung Horror geht, ja, weiß ich nicht, so Filme wie sowas wie Under the Skin von Jonathan Glazer oder sowas. Dann ja, Suspiria, also gut, ist jetzt eher Genre-Kino, aber die eben auch stark mit der Form arbeiten, die eher über Bild und Ton funktionieren, als dass sie wirklich eine Story haben, die sehr komplex ist. Also so typisches Erzählkino mag ich auch. Es kommt immer auf den Film an, aber eher so Filme, die einen, ja, so Moodpieces, die einen für sich vereinnahmen, wo man sich dann denkt, ey, was war jetzt, was habe ich hier jetzt gerade gesehen? Der Film hat mich jetzt einmal komplett durchgekaut und wieder ausgespuckt. Ja, auf sowas stehe ich halt gern. Und alles, was mit Spannung zu tun hat und ja, genau. Na gut, dann habt ihr mal so einen groben Überblick und dann fange ich jetzt mal an. Und zwar 2014 Lieblingsfilme. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen das Konzept zu sprengen, indem ich einfach pro Jahr mehrere Filme nenne und dann picke ich immer so einen raus und sage, das ist der Geheimtipp, auf den solltet ihr besonders achten. Also erstmal, ich sehe. Österreichische Film von Veronika Franz und Severin Fiala, von Ulrich Seidel produziert, mag ich ja sowieso ganz gern. Österreichisches Kino, sowieso ein großer Softspot von mir. Die Österreicher, immer wenn's, düster wird, dann können sie es gut, die Österreicher. Das mag ich dran. Ja, genau, Veronika Franz, Severin Viala, die haben ja auch gerade einen Film in der Pipeline, des Teufels Bart, den ich noch nicht gesehen habe, hier mit Anja Plaschk in der Hauptrolle, die man vielleicht auch kennt als internationalen Music Act, nämlich unter Soap and Skin, die so ein bisschen in Richtung Gothic geht, macht mehr so Ambient, aber man muss sich mal von ihr das Lied Vater anhören, und ich glaube, wer sich davon nicht in einen tiefen Abgrund ziehen lässt, stimmungstechnisch, der hat wahrscheinlich kein Herz. ganz tolles Regie-Duo, aber ich kenne eben nur die ersten beiden Filme von den beiden, und ich sehe, mag ich bisher immer noch am liebsten. Genau. The Guest von Adam Wingard, wahrscheinlich der einzig gute Film von Adam Wingard, den es gibt. Dann weiter geht's mit The Duke of Burgundy von Peter Strickland. Absolut großartig. Ja, Spring von Justin Benson und Aaron Moorhead. Toller experimenteller Horrorfilm mit in sehr, sehr bunten Farben gehalten. Kumiko the Treasure Hunter, hier mit Rinko Kikuchi in der Hauptrolle. Habe ich ja damals auch ein kleineres Video in meinem Podcast dazu, einen kleineren Podcast dazu aufgenommen.
Kommen wir zu weiteren Filmen
mit Musikerbeteiligung. Ja, geil!
Michael, no shit. Welche Musikerin spielte Kami in der Street Fighter-Verfilmung von 1994?
Oh. Kylie Minogue.
Ja. Korrekt.
Die süße Australierin.
Auch da der Trailer mit ihr und Jean-Claude Van Damme, und denkst, was habt ihr da
als gemacht? Der Film ist
sensationell, weil sie einfach nicht kämpfen.
Aber man muss sagen, Raul Julia rettet diesen Film so hart mit seiner Performance.
Der hat richtig Spaß da noch. Ja, ja.
Der hatte richtig Spaß als Beißen.
Ja, ja.
Es war für mich der schlimmste Tag meines Lebens, als du in mein Dorf reingekommen bist. Ja, für mich war es ein gewöhnlicher Dienstag. Bester Spruch, ey.
Ja. Nee, der Film ist auch gar nicht mal so schlecht, aber
die
Action-Szenen sind halt lustig, weil sie über Stunden und Stunden nicht dazu kommen, mal zu kämpfen.
Es ist halt ein bisschen hard wasted, Jean-Claude Van Damme zu haben, der wirklich kämpfen kann und den nicht kämpfen zu lassen halt.
Und der geil spielt, aber nicht die Frisur hat.
Ja.
Also überleg mal, Van Damme mit dieser Frisur.
Ah, mit der Frisur. Das wäre doch fantastisch. Das wäre schon geil gewesen, ja.
Ja. Nicolas Cage hat das gemacht.
Ja.
Safe. Ganz sicher. Er ist auch Method Actor. Der hat auch John Travolta gespielt.
Besser als John Travolta.
Ja.
Oh, schön. Gut, nächste.
Welcher Musiker hatte einen Gastauftritt in Jigsaw als Jigsaw-Opfer in Saw The Final Chapter?
Das weiß ich. Das war der Ruhe in Frieden Chester Bennington von Linkin Park.
Korrekt.
Ah, ja. Okay. Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst.
Ja. Ich meine, das war der 3D-Teil von Saw oder sowas. Nee, war ein guter Freund von mir damals zu Schulzeiten, war halt mega der Linkin Park-Fan und hat auch Linkin Park Underground wirklich seit Jahrzehnten täglich gecheckt und so weiter und so fort, also wirklich Linkin Park Ultra. Der hat sich sehr gefreut, dass Chester Bennington da war, for some reason.
Spielt ein Nazi, der zusammen mit seinen Nazi-Freunden zerhackstückelt wird.
Nun.
Geil.
Das war, die Szene ist lustig, auf jeden Fall.
Wild. Aber ja.
Ja, die späteren Saw-Teile sind sowieso alle richtig, also komplett.
Ich hab bis jetzt echt nur den ersten gesehen, und selbst den fand ich schon kurios, weil das teilweise echt geschnitten wurde wie ein Musikvideo von MTV. Vor allem diese Autoverfolgungsjagd.
Es ist halt einfach mit am lustigsten, wie sie immer weiter versuchen, diese Moral von Jigsaw zu rechtfertigen.
Oder wie sie Jigsaw jünger machen, indem sie ihm Baseball-Cap rückwärts aufsetzen.
Ah, ja. Gut, Michael, eine Frage, die du bestimmt
kriegst.
Welcher Musiker bekam einen Gastauftritt in Game of Thrones?
Ich hab ne Idee. Denk mal, kleiner Tipp für dich, Michael, denk mal an die Zeit, wann Game of Thrones rauskam.
Wann kam denn Game of Thrones raus?
Gute Frage. Das musst du wissen, das werde ich dir jetzt nicht verraten, weil das ist schon too much.
Wer könnte, Musiker, ja. Ach, Max, mach mal.
Ich hätte jetzt gesagt Ed Sheeran.
Korrekt. Nicht auf Wunsch, sondern um der Schauspielerin Macy Williams eine Freude zu machen, tatsächlich. Weil die große Ed Sheeran
war. Das ist ja putzig.
Wurde von den Fans halt überhaupt nicht gut aufgenommen. Die fanden das richtig scheiße.
Ja, weil Ed Sheeran hatte halt, der hat halt eben angefangen als so Songwriter und gerade das war so die Zeit, so als Game of Thrones rauskam, wo Ed Sheeran ständig die Charts getoppt hat und immer mehr Kommerz wurde und viele Leute mochten das gar nicht.
Ich hab's auch überhaupt nicht verstanden, was da so das Problem war. Er spielt ja jetzt auch nicht furchtbar in der Szene oder so.
Fans halt, ne? Fandoms.
Ja. Ich kann nur sagen, da kommen zwei Sachen zusammen, die ich beide nicht so mag.
Ja. Dann quasi, um die letzte Kategorie abzuschließen, habe ich eine Schätzfrage. Da würde ich sagen, schreibt beide quasi eine Schätzung oder gibt beide eine Schätzung ab. Und dann je nachdem, wer näher dran kommt, kriegt den Punkt. Steht aktuell 4-4, also.
Okay.
Wir machen es spannend.
Schreiben wir dir dann am besten eine Direktnachricht mit der Schätzung, damit du das dann, damit wir das nicht untereinander sehen, ja.
Hätte ich jetzt gesagt, wenn das nicht zu kompliziert ist.
Nö.
Die Frage ist, in wie vielen Filmen hat David Bowie eine Rolle als Schauspieler inklusive Cameos und Synchronsprecherrollen?
Also inklusive Cameos und Sprecherrollen. Das. Oh Mann.
Okay, ja.
Ich gebe mal eine Schätzung ab. Aber I don't know. Das ist wirklich aus der Luft gegriffen.
Ja, bei mir auch.
Ihr seid beide nah beieinander. Michael hat gesagt 20, Max hat gesagt 24. Mhm. Oder ist Max tatsächlich näher dran? Es sind nämlich ganze 37.
Okay. Es sind doch mehr, als ich dachte, ja.
Er hat viele Cameos und tatsächlich auch einiges.
Da war ich auch. Ich hätte eher gesagt, tatsächlich wegen Synchro-Rollen. Das hat er ziemlich oft gemacht, tatsächlich, ja.
Das habe ich halt gar nicht auf dem Schirm, was er da getrieben hat. Also da habe ich überhaupt keine Ahnung.
Ja.
Ich dachte jetzt nur so, Cameos werden schon ein paar gewesen sein. Ein paar Hauptrollen hat er gemacht.
Apropos berühmte Stimmen. Ich war super überrascht zu hören, dass bei im Spiele gerade Saints Row, den ersten, dass da tatsächlich als Stimmen dabei sind der Keith David, den man aus Das Ding aus einer anderen Welt kennt, oder Sie leben von den Carpenter-Filmen. Mhm. Oder und noch Michael Clark Duncan dabei ist aus The Green Mile.
Ja.
Das hat mich echt fett überrascht. Und natürlich war da auch Michael Rappaport dabei, der alte Zionist. Aber ja.
Ja, also ich find's immer krass so. Also deswegen mag ich ja tatsächlich auch deutsche Synchronisation, weil man da manchmal auch so, also jetzt in der Vergangenheit haben sie oft so YouTuber oder sowas genommen, aber manchmal hörst du dann auch, ach ja, das ist ja der Schauspieler oder so, oder die kannte
Möglichkeit
und so. Ich meine, das ist eigentlich ganz, ganz cool, vor allem wenn sie es gut machen. Also,
das ist halt der Punkt. Ich finde das ja, YouTuber und Synchronrollen angeht, gibt's ja jetzt auch gerade einen kleineren Skandal, man das so nennen kann. Ja, wegen Annie the Duck, die hat irgendwie eine Sprecherrolle bei Garfield und es ist einiges über sie aufgeflogen. Ich habe das alles jetzt nur so am Rande mitbekommen und Sony hat tatsächlich gemeldet und gesagt so, ja, Wir denken nochmal, oder so, wir prüfen nochmal das alles und schauen mal, ob sie vielleicht da noch bleiben wird im finalen Film oder ob wir dann doch noch kurzfristig da noch was ändern. Aber ja, es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn irgendwelche Internetpersönlichkeiten da auftreten und Synchronsprecherrollen machen.
Weil es kommt auf die größte Rolle an, finde ich. Also so eine kleine Rolle, ja, so mit ein paar Sätzen finde ich cool. Also wenn es eine Hauptrolle ist, so, dann finde ich aber auch, überlass das bitte den Synchronsprechern. Also auch, weil
Hauptsache, die
generell nicht so gut bezahlt sind.
Hauptsache, es artet nicht so aus wie, keine Ahnung, Julian Bam als Sonic.
Ja, ich meine, ein Faktor ist natürlich auch, wie qualifiziert sind sie dafür natürlich auch.
Ne? Das ist halt die Sache, ne? Weil das ist trotzdem eine ganz andere Sprechweise, eine ganz andere Profession, als YouTuber zu sein. Weil du musst ja, das ganz anders reden.
Das Ding ist halt, wenn du Schauspieler bist, zumindest in Deutschland, hast du ja so bei traditioneller Schauspielausbildung auch Synchronsprechen dabei. Ein bisschen Training zumindest. Mm. Und da hast du das zumindest schon mal irgendwo geübt. Ne? Das ist, soweit ich mich erinnere, halt in Deutschland Teil der Standardausbildung für Schauspieler. Das heißt, wenn da jetzt irgendwelche Schauspieler ranholst, na, hier, mach mal da irgendwo so einen kleinen Cameo oder was, dann ist das schon mal ein bisschen dichter dran. Aber ich meine, ist auch generell dichter dran an dem, was sie tun. Denn Schauspiel und YouTube ist halt doch noch ein bisschen was anderes. Aber gibt ja vielleicht trotzdem Leute, die das gut können. Also insofern, weiß nicht, wenn sie jetzt sagen, da ist irgendjemand stimmlich sehr begabt auf YouTube und dann sagen sie, hier kriegst du eine kleine Rolle, dann finde ich das jetzt erstmal nicht schlimm. Es klingt halt auf jeden Fall immer nach, oh, wir müssen uns irgendwo an das Publikum anbiedern, was es natürlich auch
anders
ist.
An die Zielgruppe halt, ja.
Ja, aber das war ja auch schon immer so, sonst würde es ja auch keine Schauspieler oder was einladen. Insofern, das ist ja relativ latte, aber ja, also umso größer die Rollen dann halt werden und umso untalentierter die Leute, finde ich das schon eher problematisch.
Gut, kommen wir auch zu was Problematischem.
Geil!
Nee, tatsächlich ist es komplett, ja, ich weiß nicht, ob es unproblematisch ist.
Filme produziert von Harvey Weinstein.
Nein.
Nennen Sie alle.
Das Problem ist natürlich, dass da auch so viel geiler Scheiß dabei ist.
Ja.
Das ist schon echt traurig.
Ja. Ne? Nee, ich weiß gar nicht, ob die Person, die es jetzt geht, irgendwie problematisch ist oder war. So sehr habe ich mich damit beschäftigt. Es geht um Mel Brooks.
Roman Polanski. Mel Brooks ist
Roman der ist, glaube ich,
immer noch klar. Mel Brooks geht, glaube ich, immer noch klar. Ja. Der ist, glaube ich, relativ stabil.
Ja. Die Frage ist, die geht an Max, muss es sein. Ja. Was ist das Besondere an Mel Brooks Stern auf dem Walk of Fame?
Boah. Ich wusste gar nicht, dass Mel Brooks überhaupt einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen hat. Bei seiner,
also wäre schlimm, wenn nicht.
Bei seiner Anti-Haltung gegen der ganzen Dings, ach, whatever. Es fehlten, also ich würde jetzt wirklich einfach nur guessen, ich habe keine Ahnung. Es fehlt irgendwie ein Zacken vom Stern.
Michael, kannst du das
beantworten?
Da ist ein Arschabdruck drauf.
Ah, of course.
Of course. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Das wäre auch witzig, aber tatsächlich hat die Hand 6 Finger von ihm.
Ah.
Hat sich so einen Fake-Finger gemacht, sodass er quasi...
Ja.
Die Leute denken, Moment mal. Warum warum hat der da 6
Finger? Hervorragend. Ja.
Ach, das ist ja... Ja.
So, die nächste Frage ist aber...
Mel Brooks halt.
Müsst du doch wissen. Zwar, Michael, was war die erste Videospielverfilmung?
Also da habe ich auch keine Ahnung, Michael, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Also die erste, an die ich mich erinnern kann, ist halt Super Mario.
Ist das deine Antwort? Dann ist das korrekt. Das ist die erste
Feature-Spielfilm. Ich hätte gedacht, da wäre noch was vorher gewesen.
Es gab viele, die, sag ich mal, lose auf Videospielen basieren, aber Super Mario Bros. War der erste, der richtig diese IP genommen hat. Also es gab
Es
gab vorher schon Filme, die ganz klar auf andere Videospiele quasi Bezug genommen haben, aber die hatten halt nie den Namen.
Zum Beispiel?
dieser, wo dieser Junge am PC irgendwie den Atomschlag auslöst oder sowas. Weiß es nicht.
Ach,
mehr.
Wargames?
Ja. Ah, ja. Ja, ja, okay, sowas ist natürlich, ja, sowas ist halt an Videospiele auf jeden Fall angelehnt, ja.
Ja. Also, ich meine, daraus ist ein Videospiel entstanden, aber.
Ja. Ja. Okay, cool.
Gut, ja, dann.
Nee, gebe ich an Michael ab, dann den Bund. weil ich dachte auch erst an Super Mario, aber ich hatte die Vermutung, dass da noch was vorher kam. Und dass das so ein Trugschluss ist von vielen, so à la, oh, Super Mario war das erste Videospielfilm. Natürlich jetzt nicht der aktuellere Super Mario Film, sondern der aus 93 mit Bob Hoskins und
Dennis Hopper
und wie hieß der Luigi-Darsteller?
John
Leguizamo. Leguizamo.
Ja.
Ja, genau.
Ja. Ja, aber das war jetzt auch wieder so ein Fall von, das ist eigentlich ein bisschen zu offensichtlich. Ja. Aber ja. Genau wie Eminem. Diesmal heißt richtig gemacht. Gut. Eminem. Ich habe doch noch andere Spiele aus dem Spiel gespielt. Mhm.
Ja.
Ja, welches ist denn das beste GTA? GTA 5 ist generell das beste, ja?
Ja.
Okay. Mhm. Cool. Ja, aber du bist... Ja.
Ah, okay. Ja. Das ergibt mehr Sinn, ja.
Ja. Aber du wirkst auch wie jemand, der GTA spielt.
Findest du? Ich finde, das klingt auch eher doch.
Nee, ich gehe einfach von dem aus, was du so an Serien und Filmen magst.
Ach so,
und
passt das prima rein. Das ergibt Sinn, ja, finde ich auch. Also eher von der...
Du guckst ja auch gerne so Gangsterkram.
Genau,
und so.
von der Straftäter-Gangster-Seite dahin, ja.
Ja, das ergibt schon Sinn.
Da kann ich jetzt nicht mehr widersprechen, ne?
Ja. Michael, hast du denn ein anderes Spiel als ich?
Wenn ich mich unbedingt festlegen müsste, würde ich mich wahrscheinlich auch auf Dark Souls 2 festlegen. Ich habe noch ein paar andere sehr tolle Sachen im Jahr gespielt, die mir persönlich sehr gut gefallen. Einmal war da das westliche Erscheinungsdatum von Drakengard 3.
Das habe ich gerade auch noch gefunden. Das hab ich ja nicht so richtig viel gespielt.
Ja, von einem wunderbaren Menschen. Da kam das erste Wolfenstein-Reboot-Ding raus, was sehr, sehr gut war. Und da erschien das erste Destiny, was ich auch relativ viel gespielt habe.
Ja.
Also das sind so meine vier aus dem Jahr. Da kamen noch ein paar andere Spiele raus, von denen ich aber nicht genug gespielt habe, um das jetzt hier zu beurteilen. Ich habe zum Beispiel Alien Isolation nie durchgespielt, was ja sehr beliebt ist. Bayonetta 2 erschien da noch, aber ich bin nicht so der Riesenfan von Teil 2. Ich mag 1 viel mehr. Richtig, das, weil da merkt man schon, dass Nennert ein schlauer Mensch ist, weil der sowas sagt.
Ja.
Lords of the Fallen, nee, Quatsch, das ist scheiße.
da sind aber noch ein paar andere Spiele, die wir zusammengespielt haben.
Ja, was also da erschien eins, ich glaube, Senku Basara 4 erschien da noch. Also das
habe ich jetzt hier noch gar nicht gefunden. Ich habe Samurai Warriors
4. Ja, genau, Samurai Warriors 4 erschien auch, aber da ist Senku Basara 4 das eindeutig bessere.
Ja. Oder Warriors Orochi 3 Ultimate.
Das erschien da auch.
Aber wir haben gleich 2 gespielt.
Ne? Nee, wir haben das normale 3 gespielt, glaube ich. Ultimate.
Wir haben das normale 3
gespielt. Ich glaube, ich besitze Ultimate physisch sich gar nicht. Ich glaube, im Westen erschienen auch Dynasty Warriors 8 Extreme Legends, wenn ich mich recht entsinne.
Richtig. Das habe ich auch noch.
Das gefunden, mit Abstand der beste Teil der Reihe ist. Also, spielen.
Ja.
Das hat so eine Konsole. Da kam halt direkt diese Komplettedition mit raus. Deswegen, die meine ich jetzt. Also, dieses Extreme Legends sind ja deren Expansion. Auf PS4 kam dann in dem Jahr, meine ich, auch noch direkt die Komplettedition. Die heißt nicht so, weil die jeden DLC hat. Achtung, Vorsicht. Aber die ist sehr gut. Ich glaube, in dem Jahr erschienen auch, entweder erschien bei uns das erste Tokiden oder das Kiwami erschienen in Japan. Irgendwie so.
Das Age of Demons für die Vita erschien auf jeden Fall.
Das ist das erste, richtig.
Das habe ich gefunden.
Das ist gut, aber Kiwami erschien, glaube ich, in Japan in dem Jahr. Das ist auch, also ist ja halt, das die Expansion sein. Ist halt nochmal viel besser.
Und eins vergisst du noch, was wir auch gespielt haben.
Oh Gott.
JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle.
Stimmt, ja. Das war witzig. Ich habe ja auch eine Liste mit Sortierungen. Das Problem ist, ich habe die nur, der sortiert die nach Ersterscheinungstermin. Dann hat es bei JoJo halt 2013 wegen All-Star in Japan erschienen. Ah.
Ja.
Aber, ja, das macht Spaß. Ja, es ist witzig. Das hat ja mal irgendein, ja. Ist ja einmal eine neue Version bekommen irgendwann vor einem Jahr oder so.
Ja.
Angeblich angeblich ist es besser. Aber ich glaube, einen guten Netcode hat es immer noch nicht. Das
ja. Kriegen. Und ich habe noch ein Spiel gefunden, was neu aufgelegt wurde, wo ich das Original gespielt habe, nämlich Fable.
Ja. Stimmt.
Ja, wo die Bäume nicht wachsen.
Genau, die Bäume wachsen.
Die wahrscheinlich immer noch nicht. Traurig sind. Ja.
Ja, Neuauflagen findet man in jedem Jahr wahrscheinlich eh extrem viele gute, aber. Ja.
Ist wichtig für meine Liste.
Stimmt, ja. Ist recht. Ja. Musst ja irgendwie voll kriegen, ja.
Richtig.
So, ich möchte gerne raten für 2015, Michael.
Ja, ich habe gerade noch mal geguckt, das ist gar nicht mal so unknapp.
Okay, aber ich weiß es trotzdem. es müsste Bloodborne sein. Aber...
Ja, also ich meine, da sind drei Spiele, mit denen ich ähnlich viel Spaß hatte. Das wäre Bloodborne, Metal Gear Solid 5 und Witcher 3.
Ah, okay, die waren alle 2015, ja. In dem Jahr erschien auch
und
noch...
Und die waren alle ganz hervorragend.
Ich sah in dem Jahr erschien auch noch Yakuza Zero, das ich ja nicht so gern mochte, aber...
Richtig.
Deswegen kann ich
aber was auch sehr gut war. Yeah. Und es erschien auch noch eine Xbox Live Arcade-Version von Gunstar Heroes, was eigentlich auch in jeder besten Liste, ne? Also das habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt, ja. Ja... Richtig.
Aber wenn ich dich... Was ist denn deine Lieblingsneuerscheinung aus dem Jahr Nenner 2015? Das Jahr Nenner 2015, ja. Ja. Mhm. Ja, stimmt. Ich glaube, über Ori hast du ja auch schon einmal geredet. Oder weiß ich gar nicht. Also ab und zu halt mal so nebenbei, ja. Ja.
Ja, richtig. Ja, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Yep. Ja.
Ich kann mich da nicht dran erinnern, aber ich glaub dir das. Ich werde das getan haben. Ach, stimmt! Da hab ich mich vertan. Ja, da hab ich gesagt, ich kenne einen Menschen, der den auf jeden Fall gebrauchen kann, bei dem ich weiß, der wird irgendwie sinnvoll investieren. Siehst du, und jetzt kam das hier wieder nämlich zurück, jetzt ist es nämlich wieder im Podcast. Das ergibt alles Sinn.
Ja, aber Witcher ging mir ähnlich. Also ich hatte erst nicht viel Motivation, das zu spielen, was halt wieder aussah wie so relativ generische Fantasy. Also es dann rauskam, erstens habe ich mir noch mal ein bisschen so Screenshots angesehen und dachte mir schon, okay, das sieht vom Monster-Design und so zumindest ein bisschen anders aus als das Ganze, was man so kennt, halt durch diesen Polen-Einfluss.
Ja.
Ne? Die haben ja doch ein bisschen andere Monster als die anderen.
Ja, so osteuropäische Mythen halt, ja.
Genau. Und das hatte ich dann irgendwie zufällig gerade Bock drauf. Und dann habe ich mir es halt geholt, da habe ich auch, keine Ahnung, 100, 200 Stunden reingebuttert. Ne? Schon ein gutes Ding, kann man nichts gegen sagen.
Ist ganz okay, ne?
Ja, halt spielerisch nicht das großartigste Spiel, aber funktioniert halt. Ja.
Mhm.
Auf jeden Fall. Ja. Michael, hast du noch irgendwas gespielt?
Ja, es ist halt natürlich, ganz offensichtlich.
Bloodborne natürlich.
Aber, also brauche ich nicht viel zu sagen, Bloodborne ist halt Bloodborne, ne? Es ist halt extrem gut. Zu ein paar anderen Sachen, die ich in dem Jahr gespielt habe, würde ich auch noch kurz reden. Zu ein paar anderen Sachen, die ich reden? Ja, genau. Aber da erschien zum Beispiel einerseits Resident Evil 2 Revelations 2, das meine ich so rum, nicht Resident Evil 2. Resident Evil Revelations 2, was mir sehr gut gefallen hat, ist halt am besten, wenn man das zu zweit spielt. Aber das war so ein bisschen, das kam ja nach 6 kam Revelations 1 raus, was ich nicht mochte. Dann kam noch Revelations 2 raus und da dachte ich mir so, Moment, so ein bisschen können die das ja irgendwie doch noch. vielleicht besteht ja noch, also ich mag ja 6, nicht falsch verstehen. Ich bin ja so ein komischer Mensch.
Ja.
Aber ich sag mal, ich mag 7 mehr als 6 und das hat schon gewisse Gründe, ne? Und da fand ich das schön, dass ich mir dachte, auch so ein bisschen was so mit bisschen weniger allem, alles explodiert können die ja noch. Und gut geschrieben ist es auch noch. Fürchterlich, dass man von Resident Evil Spiel das tatsächlich gut geschriebene Figuren hat, erwartet man ja eigentlich nicht. Also nicht, wenn man eins gespielt hat, sage ich einfach mal.
Ja. Es wurde besser später.
Ja. Spätestens in vier.
Also ein bisschen zumindest.
Das fand ich, ja, das war da, fand ich ja sehr schön. Wie gesagt, Yakuza Zero konnte ich ja nicht so viel mit anfangen, leider.
Ja, ist aber ein schönes Spiel, also.
Es erschien.
Hat sehr schlimme Macken, aber.
Ja, es erschien die Neuauflage, Special Edition, was auch immer, von Devil May Cry 4, die ich sehr gut fand. Das, vor allem kam das halt nach dem Reboot raus. Und ich bin ja nicht so der Riesenfan dieses Reboots. Angeblich habe ich das hier ein, zwei Mal gesagt im Podcast, weiß ich gar nicht. Da war das auch wieder ganz schön, dass da sowas rauskam und man sich denkt, oh, vielleicht geht's ja doch nochmal irgendwo hin. Ja, du hattest ja vorhin über, ja, also ihr habt ja bei Witcher schon geredet, Metal Gear Solid 5 erschien da schon, auch wenn ich Metal Gear Solid 5 hat so ein bisschen das Problem, das ist halt sehr gut, aber enttäuschend. Und enttäuschende Spiele sind halt mal ein bisschen schade.
Das ist halt das Dark Souls 2 von Metal Gear.
Ja, können wir uns so drauf einigen. Ich denke, das geht.
Ist halt das Schlechteste so in der Reihe.
Ja, würde ich so zustimmen, ja. Also von denen, die zur Hauptreihe dazugehören, ja. Also die Kojima-Spiele halt. Wo wir vorhin bei Senku Basara 4 waren, hier erschienen dann die krasse Version, also die Expansion namens Sumeragi, die extrem gut ist.
Ja.
Weiter bei Expansionen, da erschien die erste Final Fantasy 14 Expansion, die ich damals nicht spielte, aber mittlerweile habe ich die ja gespielt und die ist sehr, sehr gut. Das MMO, das halt sowohl MMO-Kram als auch eine gute Handlung haben kann, kriegst du halt normalerweise nicht. Und in Heavensward heißt die ist halt schon sehr, sehr gut. Da erschien die erste große Destiny-Expansion, Taken King, die auch extrem gut ist. Übrigens erschien da, das zähle ich jetzt nicht als separates Spiel, aber da erschien direkt noch der Bloodborne DLC Ende des Jahres und finde ich zumindest legitim zu sagen, dass der das Beste ist, was wir vom Software hier gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ich das selbst so sehe, aber das fände ich eine legitime Meinung.
Ja.
Ja, war eigentlich ganz okay das Jahr, so spieletechnisch.
Ja, ich möchte, ja, bitte, ja. Ja.
Nee, ich guck auch nur durch meine eigene Liste durch. Tolle Sachen.
Genau, ich habe eine Ahnung, was dein liebster japanischer Film das Jahr sein könnte.
Ja, was glaubst du denn?
Die gepflegte Langeweile.
War der in dem Jahr? Kam der nicht? Kann es sein, dass der nächstes Jahr hatte, weil der, gar nicht. Welchen meinst du jetzt genau?
Unsere kleine Schwester.
Ach so, ja. Ja, dann war der in dem Jahr, dann habe ich mich da verguckt.
Ich weiß nicht, der wird mir zumindest auch auf Letterboxd für
das Jahr angezeigt. In dem hatte ich auch sehr viel Spaß. Ansonsten, ich würde sagen, entweder der oder ich glaube, in dem Jahr kam Yakuza Apocalypse raus.
Ja, das stimmt.
Das ist
ja
praktisch, dass so ziemlich das genaue Gegenteil davon ist. Also irgendwo zwischen den beiden, würde ich sagen, liegt das. Hatte ich mich bei dem anderen, ich weiß nicht, ob dem hier in der Liste, die ich benutzt habe, falsch angezeigt wurde. Naja, egal, ist aber auch wurscht.
Ja, ich meine, kann ja auch sein, dass der entweder da oder da.
Nee, ich bin einfach nur dumm. Also daran liegt das.
Ja, gut, das passiert. beides waren wunderbare Filme.
Ja.
Also, so ist ja nicht.
Ja, also.
Also gerade Yakuza Apocalypse.
Der macht halt riesig viel Spaß, ne? Ist halt sau dumm und der hat den Froschmann.
Ja, und der Froschmann, der hat ja in letzter Zeit tatsächlich mal Arbeit.
Hat er das? Der Schauspieler?
Ja, der Schauspieler.
Wurde ja auch mal Zeit.
Ja, also ich sehe den in letzter Zeit immer öfter.
Das ist gut.
Ne, der ist halt in diesen ganzen neueren Actionfilmen mit drin, zum Beispiel auch in dem Baby Assassins, den alle so feiern.
Der kann ja angeblich ganz gut Leute verprügeln, dieser Mensch.
Ja, was mich halt ein bisschen traurig gemacht hat, der war auch in diesem kotzigen One-Percenter. Ich weiß nicht, das hat selber auch bestimmt mitgekriegt, das Drama um den Film.
Nee, tatsächlich nicht.
Naja, der sexuelle Belästigungsmann möchte gerne seine Karriere neu wiederbeleben und hat dann einen Film gemacht, der jetzt in Japan erstmal nicht aufgeführt wird, weil sich zu viele Leute beschweren.
Ach so.
Und wurde aber im Westen vertrieben und so weiter. Und der Film ist relativ eklig.
Ja. Ja, ja. Wenn es ein japanischer Skandal ist, hätte ich jetzt alles mal geraten, dass es irgendein schlimmer Mensch, der irgendwas mit sexueller Belästigung am Set oder außerhalb des Sets zu tun hat, ja.
Der hing halt mit dem ganzen Shion-Sonogramm zusammen.
Ja, das ist alles nicht so geil.
Und dann kamen da noch so ein paar andere Geschichten, wie zum Beispiel, dass er für sein sexuelles Vergnügen gerne Frauen wirkt und ja. So Scheiße. Und kein cooler Mensch, ne? Das ist hier der Tak Sakaguchi, von dem rede ich gerade.
Mhm.
Hat ein paar ganz tolle Filme gemacht. Dieser ist nicht so toll. Und da ist dann auch dieser Froschmann mit drin und er kann gar nichts.
Das finde ich aber gut.
Überleg mal, du machst einen Actionfilm mit dem geilen Froschmann aus Yakuza Apocalypse und der darf nicht kämpfen.
Ich finde das gut.
Was ein Scheiß.
Ich finde das saulustig.
Ich war sehr traurig.
Das ist irgendwie scheiße, aber es ist auch irgendwie saulustig.
Ja. Ne? Ja, aber unsere kleine Schwester auch ganz wunderbar. Ne,
ich hatte viel Spaß. Ich
denke, wieder gucken, habe ich ewig nicht gesehen.
Aber ich hatte bisher mit jedem Film, den ich von diesem Mensch, der kommt auch eventuell noch ein, zwei Mal her, ich fand die bisher alle sehr gut, die ich von dem gesehen habe.
Ja, mir fehlen ja noch ganz, ganz viele. Ja, aber die ich gesehen habe, waren alle wunderbar.
Mir fehlen wahrscheinlich noch viel mehr, aber ich habe alle, die ich gesehen habe, fand ich großartig.
Also. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Genau, aber ich meine, mit dem besten nicht-japanischen Film kann ich dir jetzt eigentlich schlecht widersprechen.
Ja, ne?
Ich werfe mal noch ein, zwei andere rein, ja, die ich geil fand. Nämlich zum Beispiel Green Room.
Den wollten wir mal sehen, aber dann haben wir das irgendwie immer nicht gemacht. Ich hätte es noch was anderes geguckt.
Ah, schade. Müssen wir eigentlich mal irgendwann noch nachholen, der ist nämlich super.
War das der mit Patrick Stewart? Oder war das der
andere? Ja, Patrick Stewart als Nazi-König.
Genau, der, ja.
Total geil. Und um mal was Deutsches reinzuwerfen, Der Bunker.
Ja.
Den hattest du gesehen?
Ich muss mal gerade schauen, dass ich auch gucke, dass es der ist, der ich denke.
Na, mit dem Nachhilfelehrer, der
ach so, ja, doch, Bunker doch.
Kommt, mit der komischen Familie.
Gesehen, ja.
Ja, der war witzig. Ich glaube, der hat beim Unikino geguckt.
Stimmt, ja, genau, den hatten wir zusammengeschaut, ja.
Ja, und was du auch sehr gut fandest, war Ex Machina.
Das stimmt, den fand ich auch sehr gut. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie so Zufall ist, dass der gut war, weil Alex Garland sonst irgendwie komische Filme macht. Aber
wieso macht er komische Filme?
Weiß ich nicht, zuletzt diesen Civil War, der klingt von allem, was ich gesehen habe, immer so ein bisschen so seltsam.
Der Civil War, ja.
Ich bin mir nicht so sicher.
Ich weiß nicht.
Davor Annihilation hatte ich nicht gesehen, aber den mochten die Leute ja nicht.
Ich mochte den.
Ja.
Ich verstehe, warum den Leute nicht mögen, aber...
Aber ich meine, du und Erik sagten, dass ihr den mögt und normalerweise, ja, wenn sich euer Geschmack überschneidet, dann ist der wahrscheinlich ganz okay.
Ja, nee, stimmt. Der hat ja zwischendurch noch hier diesen Man gemacht, den ich auch nicht gesehen habe. Und ja, der Civil War klingt ein bisschen abenteuerlich, aber ich glaube, ich gucke mir den irgendwann mal an.
Ja, ist wahrscheinlich zumindest irgendwie unterhaltsam, ne?
So weit vertraue ich dem guten Mann gerade noch.
Ja.
Ja, ja. Genau, und dann beim japanischen Film wird es tatsächlich ein bisschen schwierig. Da bin ich ein bisschen am Hadern. Aber ich glaube, ich werde wählen müssen den Low Life Love.
Okay.
Ja, doch. Ich glaube, der muss sein. Das ist nämlich ein ganz wunderbar heiterer, ein bisschen schwarzhumoriger Film über das Filmemachen. Wo dann eben auch so die sexuellen Belästigungstypen kommen und wo auch der Produzent sagte, das ist eigentlich noch längst nicht wild genug, was sie da im Film zeigen. Das müsste eigentlich noch viel, viel schlimmer sein. Und ein großer Spaß, aber anderer potenzieller Kandidat für Platz 1, der ist jetzt für mich Platz 1 nicht geworden, weil er einfach mal 4 Stunden geht, ist Happy Hour vom Hamaguchi. Ne?
Mhm.
Von dem ich gerade einen Riesenhaufen Scheiße sah.
Nicht, also wortwörtlich, glaube ich, oder?
Ja, wortwörtlich. Da ist einfach so ein Riesenhaufen Kudung. Ja. Und der dampft im Sonnenschein. Und das sieht wundervoll aus.
Ja, man muss halt nur Sachen zu inszenieren wissen. Manche Leute können angeblich noch hübsch aussehende Filme machen. Und die machen dann halt, bei denen sieht dann halt die Scheiße gut aus.
Ich möchte aber nur anmerken, in dem Film tragen alle blaue und orangene Klamotten. Das hat mich schon so ein bisschen genervt. Abgesehen davon sieht er super aus, aber die Klamotten dachte ich mir auch schon so ein bisschen so, oh, das hätte jetzt nicht sein müssen.
Da ist er schon wieder.
Ne, man sieht schon auf dem Poster, da ist immer so dieses Mädchen, was da rumläuft. Und die hat so eine blaue Jacke und orangene Handschuhe an. Und ich denke mir, kein Mensch würde diese Sachen so tragen.
Das ist so Absicht, ja, das ist schon lästig. Also.
Ach, naja. Ja, gab noch einen ganzen Haufen anderer guter japanischer Filme. Ich schmeiß mal noch so ein paar Namen rein. Journey to the Shore, That's It und Little Witch Academia.
Ach, war das OVA, kam das daraus oder was, welcher Teil?
Ja, das mit der Parade.
Ja, ach so, ja, ja.
Das war ja irgendwie dieser Einstundenfilm, ne?
Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Fand ich gut.
Ja, es ist cool, kann man machen. Ja, war ganz, ganz okay. Ja, aber ansonsten auch wir schon allein hier diese quasi Western-Geschichten da waren schon ganz geil.
An denen hatte ich allen viel Spaß. Ich glaube, die haben wir.
Natürlich.
Nee, Bon Tomahawk lief ja bei uns nicht im Kino, der war ja.
Nee, den haben wir auf Blu-ray geguckt, ja. Ja. Bist du noch da?
Ich bin noch da.
Das ist gut. Wollen wir mal das nächste Jahr anschauen?
2016, ja. Können wir tun. Also mein Japanisch ist wieder relativ einfach, glaube ich, den ich da habe. Also, wenn du ihn siehst, dann weißt du es, sag ich mal so.
Wenn ich ihn sehe, dann weiß ich es. Also ich gehe davon aus, dass ich den auch gesehen habe.
Den darfst du auf jeden Fall gesehen. Den hast du wahrscheinlich mehrere Male gesehen, wenn ich raten müsste.
Ach so.
Der ist von einem Regisseur, den man eventuell kennt, der eventuell schon etwas länger
Filme macht. Ach so, da. Ja, da, das ist der Eidechsen-Film, ne?
Ja, genau. Eidechsen-Dokumentation aus Japan in dem Jahr, wer kennt sie nicht? In der wir dann lernen, es gibt das beste Mittel gegen Eidechsen ist entweder einfrieren oder Atombomben.
Ja. Ja, ich bin eher für einfrieren als Atombomben.
Ja, sind ja auch in dem Film, also Shin Godzilla, wie auch immer man den nennen möchte.
Ja, aber im neuesten Godzilla sind es ja schon wieder mehr auf dem Bombenwerftrip.
Das ist ja auch von dem Kriegsmenschen und nicht von Hideaki Anno. Ja. Denn in Shin Godzilla sind es ja noch so, ja, die Amis haben die Bomben vorgeschlagen, aber es ist eigentlich keine so coole Idee.
Ja.
So Atombomben auf Japan werfen, finden wir jetzt nicht so geil.
Ja. Ach Gott, ey. Schlimm. Aber warte mal, ich muss mal gerade noch was suchen. Red mal noch ein bisschen über Godzilla.
Ja, ich meine, Godzilla finde ich ja ziemlich cooler. Die meisten Godzilla-Filme sind ja immer so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, wenige von denen würde ich sagen, dass die hätten Potenzial in dem Jahr, wenn ich mehr als fünf oder drei Filme, die ich mochte, gesehen habe, mein Lieblingsfilm zu sein. Aber Shin Godzilla hier von Hideaki Anno, der tolle Sachen macht, von dem ich aus dem Grund immer noch manche Sachen nicht gesehen habe, weil ich immer denke, ja, soll ich vielleicht mal tun. Der taucht hier eventuell auch später noch mal auf, weiß ich nicht. Der ist schon sehr gut, ne? Also ich würde sagen, das ist so der erste Godzilla seit 1954, glaube ich, kam der erste raus, der irgendwie groß was auszusagen hatte und so. Also
ein paar zwischendurch haben es, glaube ich, versucht.
Ja, also zum Beispiel, es gibt ja immer so welche, irgendwie hier Hedora ist so ein bisschen mit Umweltverschmutzung und sowas. Ja. Aber die sind immer, weiß ich, ist immer so ein bisschen rein theoretisch, weißt du? Also so im Skript steht das theoretisch, wenn du nur die Zusammenfassung liest, rein theoretisch ist da was drin.
Ja, aber wo ich gerade noch drauf eingehen wollte. Weil ich ja so gern über den -1 meckere, über meine politische Haltung.
Ja, mach
ich. Ich hab vor nicht allzu langer Zeit einen wunderbaren Film gesehen, nicht von Anno, sondern von Higuchi, dem Shinji, nach dem der Evangelion Shinji benannt ist.
Ja.
Du erinnerst dich an Shinji.
Ja, meinst du den Typen oder den aus Evangelion, den Shinji?
Den Typen.
War das der auch Regie bei Ultraman geführt hat? Oder war das?
Ja, und bei Gamera.
Genau. Ja, stimmt. Ja, viel besser als Ultraman, tut mir leid. Aber
also, bei Gamera hat er nicht Regie geführt, hat er den Monsterkram gemacht, aber bei Ultraman hat er Regie geführt. Also
deswegen sieht der Monsterkram so gut aus, ja. Das ergibt Sinn.
Ja. Und der hat 2005 einen tollen Film gemacht, der heißt Lorelei.
Ja. Wie und die, der die fängt lokale bisschen, Legende der, hier.
Ja, ja. Und was ist denn die lokale Legende?
Ja, die Lorelei, die da am Berg sitzt und singt und dann fahren die Leute zu der mit ihren Schiffen dahin und bauen Scheiße und fahren gegen die Wand und so ein Quark.
Genau, und auf die Geschichte geht das nämlich zurück.
Ja, ergibt Sinn, ne, wenn er danach benannt ist. Ja. Also wobei ergibt, ja, also ist jetzt kein Muss bei dem japanischen Film, dass der nach irgendwas benannt ist und dann auch tatsächlich das da drin vorkommt.
Also ich meine, das wäre theoretisch erstmal ein normaler Frauenname, aber ja. Nee, es geht tatsächlich um diese Seelorelei. Es geht nämlich um ein U-Boot, ein super massives, geiles Nazi-U-Boot, das den Japanern zur Verfügung gestellt wird, um den dritten Atombombenabwurf auf Japan zu verhindern.
Haben sie geschafft.
Und es klingt ungefähr ähnlich nationalistisch wie in den ganzen Yamazaki-Filmen, also weniger als in minus eins, sondern mehr noch die anderen, die noch viel schlimmeren. Mhm. Und der macht's dann aber richtig. Der wird dann gut.
Das ist fast so,
der hört dann nicht auf, cool. Sondern der wird dann gut.
Das ist gut. Das passt, als wäre dieser Regisseur cool. Oder, keine Ahnung, könnte ja sein.
Ja, ich meine, deren Idee oder die Idee des Menschen, der die Vorlage verfasst hat, war halt. Ich glaube, die wollten das dann am Film auch so machen, quasi Gundam für über 50-Jährige.
Ach so, ja. Ja, Gundam ist ja auch, also und, rein theoretisch ja so eher Antikrieg-Gedöns.
Ja, richtig. Und Gundam ist ja auch immer mehr so, wir zeigen hier beide Seiten und auch wenn die einen halt ein bisschen böser sind, die sind schon irgendwie noch so Menschen und überhaupt. Und da geht's ja eher so drum, dass Krieg nicht so geil ist.
Ja, das ist
und
ganz
das
gut, ja.
Machen die dann hier daraus, anstatt zu sagen, wir müssen hier remilitarisieren,
genau,
und
Japan
uns verteidigen.
Stolz, wir wurden in die Knie gezwungen und müssen endlich wieder aufstehen und bla bla bla. Ne?
Ja, so man ein Scheiß.
Ist nicht so,
so ein
geil.
Scheiß. Ja, also gerne Lorelei gucken. Also der ist viel besser als Minus One.
Und der Regisseur ist cool, also ich kann das, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich mag alles von ihm, was ich gesehen habe, das wird schon okay sein.
Ist ein guter Junge. Ja. Also ich meine, das CGI ist halt nicht so geil. Ich meine, das ist 2005 Japan CGI. Ja. Aber da kann man nicht so viel erwarten.
Ja, nee.
Siehst du, wo wir gerade beim Thema sind, ich will es nur erwähnen. Nicht, dass der gut wäre, aber 2016 kam auch raus, A Fuel the Man They Called Pirate von Yamazaki. Okay. Faschistoide Kackscheiße.
Hast
nicht
du
gucken.
Auch geschaut?
Ich hab den geschaut, ja.
Oh Mann,
ich hab dem halben Stern gegeben. Oh. Nee, der ist nicht nur nationalistische Scheiße, sondern der ist auch noch scheiß langweilig.
Ja, das ist eine sehr dumme Kombination. Ich dachte, normalerweise hast du ja immer die Sache, also so hasserfüllte rechte Menschen, die machen ja eigentlich teilweise ziemlich krasse Kunst. Also wir haben vorhin über Bone Tomahawk kurz geredet, ne? Das ist ja auch eher von.
Ja, der ist ja auch so ein bisschen problematisch.
Ne, der Mensch, aber der macht halt ziemlich coole Sachen so generell. Aber
ja, ich meine noch was viel Schlimmeres, was auch das Jahr rauskam.
Mhm.
Hacksawridge von Mel Gibson.
Ja, stimmt, über den du sehr, sehr
ganz,
hast.
Wie scheiße. Ganz furchtbarer Film. Aber der hat wenigstens ein paar spektakuläre, coole Szenen, die mich unterhalten, auch wenn es noch so moralisch fragwürdig ist.
Ja.
Ne? Da kann ich wenigstens mir denken, geil, diese Schlachtszene war pompös.
Ja.
Ne? Das kannst du bei dem nicht mehr. Das ist einfach nur so.
Ja, das ist blöd. Dann hat man nicht so viel Spaß.
Ja. Ach. Zorn. Aber ja, das ist dein liebster japanischer Film.
Eindeutig, ja.
Ja. Was ist dein liebster nicht-japanischer Film?
Den haben wir auch zusammen gesehen. Ich glaube so im Uni-Kino. Ich weiß es gar nicht mehr.
Okay.
Und zwar mit Ryan Gosling. Und,
mit Ryan Gosling.
Ja.
Ah,
und Russell Crowe.
Natürlich.
War es, glaube ich. Was?
Ja,
genau,
ja,
richtig.
Ja, die Nice Guys.
Genau, die netten Typen, der sehr, sehr gut war.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Ich hatte viel Spaß mit dem und der kam irgendwie, glaube ich, der kam in der gleichen Woche wie irgendein anderer großer Film raus, den hat deswegen niemand geguckt.
Bisschen ja, schade. Aber der hat, glaube ich, mittlerweile so den Ruf weg als so der kleine, bisschen untergegangene Kultfilm.
Ja, ne, also der ist nicht irgendwie unbekannt oder so, ja, den mittlerweile sagen alle, dass
der
cool ist.
Der hat sich gut etabliert, eben. Ne? Also der hat sich ganz gut etabliert.
Den das ist ja auch so, das ist ja nicht so, dass alle gesagt, dass Leute gesagt haben, dass der damals nicht gut war oder so, der kam einfach nur zu irgendwie zu einer schlechten Zeit raus, glaube ich.
Ja, und das ist ein bisschen
untergegangen. Da war irgendwas Großes war da noch währenddessen, ich weiß gar nicht genau was. Das kann aber gut sein. Alle, die den gesehen haben, fanden geil, dass er rauskam.
Ja, nee, wunderbares Ding.
Ja, sehe ich genau.
Ja. Ja, ich bin jetzt hier aber auch so ein bisschen, ich möchte gerade noch mal ein paar lustige Titel reinwerfen, die einfach Spaß machen.
Rede, ja.
Aber möchte ich reinwerfen, The Warrior's Gate.
Stimmt, den sahen wir glaube ich beide, ne? Aber also separat, ja. Aber den haben wir beide gesehen.
Ja, mit Dave Bautista, das ist kein guter Film, aber der ist irgendwie witzig.
Ja. Hat irgendwie unterhalten, ne?
Ja, ich bin einfach zu faul.
Ja, oder hast du einfach andere Prioritäten? Nee,
ich lese halt schon auf Deutsch nicht so wahnsinnig schnell, auf Englisch ist noch ein bisschen langsamer und auf Japanisch ist halt Schneckentempo. Und man sollte es eigentlich ja machen, aber das ist halt das Ding, dass ich im Moment sehr viel Zeit, die ich nicht für irgendwie Filme gucken verballer, dann eben fürs Pumpen verballer.
Oder einen Podcast.
Lesen ist bei mir einfach ein Ding, dass das sollte ich mal irgendwann wieder aufgreifen. Das wäre ganz toll, wenn ich das mal könnte, aber ich bin da auch nicht fokussiert genug. Aber bitte, 2014 hast du doch vielleicht irgendwie was
gelesen. In der Tat, da habe ich was gelesen. Also ich weiß nicht, ob ich es da gelesen habe. Nee, ich muss es später gelesen haben, aber 2014 ist es erschienen. So habe ich das ja versucht zu sortieren. Von Glenn Greenwald, den kennst du bestimmt als Journalisten, die globale Überwachung oder auf Englisch No Place to Hide. Das ist das Buch, das er geschrieben hat, wie er damals Snowden begegnet ist und wie das Ganze damals mit Snowden alles ins Rollen gekommen ist. Er hat ja gemeinsam mit Laura Poitras Snowden in Hongkong besucht, als der gerade die USA verlassen hatte mit den ganzen Daten. Und er ist tatsächlich der dann diese Daten erhalten hat, gemeinsam mit einem Guardian-Journalisten, und dann angefangen hat, das zu veröffentlichen. Und er hat das Ganze eben dann in diesem Buch dargestellt und beschrieben, wie das alles war und wie das ablief. Zum Teil sehr technisch, das habe ich nicht unbedingt alles verstanden, aber hochinteressant trotzdem. Und hier kommt dann auch meine Filmempfehlung des Jahres, nämlich der Dokumentarfilm, den Poitras dazu gedreht hat, denn die ist Filmfrau und dementsprechend hat sie das dann in einen, ich glaube sogar Oscar-prämierten Film gegossen, wie sie beiden oder eben zu dritt mit diesem Guardian-Journalisten, dessen Namen ich vergessen habe, in Hongkong waren. Sehr spannend, wenn man sich dafür interessiert, wie die Überwachung durch die NSA gelaufen ist und vermutlich immer noch läuft. Und gleichzeitig hat es doch starken Einfluss, wenn man es liest. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es eigentlich von vielen Leuten gelesen werden sollte, die es aber vermutlich nicht lesen werden. Es sorgt dafür, dass du nachts deinen Akku aus dem Handy nimmst. Wenn es geht. Das geht ja bei den meisten Handys nicht mal mehr.
Ja, heutzutage ist es ja nicht möglich, ja. Ja, ich erinnere mich an die Verfilmung des Ganzen, also nicht die Doku, sondern den Spielfilm.
Ja, das kam ja erst vor 3-4 Jahren oder so, ne?
Da war ich noch in Deutschland.
Oh, okay, auch schon so lange her, okay.
Ja, also, wie hieß denn der? Hieß gleich einfach nur
Snowden. Meine ich auch, habe ich übrigens nie gesehen. Genau. Ich sehe gerade 2016.
Ich habe ihn gesehen. Ist eigentlich nicht der Rede wert, aber kann man halt mal machen, wenn man da vielleicht Bock drauf hat und jetzt vielleicht nicht die Doku gucken möchte. Warum auch immer man in dem Fall nicht die Doku gucken wollen würde. Aber
richtig, also schaut euch die auf jeden Fall an. Das nennt sich Citizen 4, hieß der Film. Und auch 2014 erschienen. Und wie gesagt, ich glaube, die hat einen Oscar gewonnen, müsst ihr mal gucken. Aber ich meine, 2015 in der Kategorie Dokumentarfilm.
Na, siehst du, ist doch was.
Und diverse andere Filme, aber ich quatsch Preise, aber da habe ich ja keine Ahnung.
Es gibt auch einen Film über WikiLeaks. Ich weiß nicht, ob das eine Doku ist, aber es ist keine Doku, wie es scheint, oder? Hier steht Film, nicht Dokumentarfilm.
Wie heißt denn der?
Inside WikiLeaks.
Das sagt mir sogar irgendwas.
Ja.
Achso, dann nee, ich kenne nur das
Buch. Weil okay. du ja vorhin über, weil du an anderer Stelle ja über Snowden sprachst.
Ich kenne das Buch.
Aber ja, es ist keine Doku, sein Spielfilm.
Okay, dann das Buch, das ist von Domscheit-Berg, aber vielleicht basiert der Film da drauf.
Ja.
Ja, tut er. Okay.
Ja, wird wohl. Ne, und Benedict Cumberbatch spielt Julian Assange.
Okay.
Ja.
Ein bisschen größer, ne?
So viel das. Das kann sein, weiß ich nicht. Moritz Bleibtreu spielt auch mit.
Ich habe ja wenig Ahnung von Schauspielern, aber den finde ich gar nicht schlecht.
Daniel Brühl. Der ist ganz ordentlich, ja. Also, wenn du schon deutsche Schauspieler haben willst, dann bist du mit Moritz und Daniel, glaube ich, nicht so
falsch. Würde ich auch sagen.
Das geht schon, ja. Nicht so schlecht. Aber gut, wir sind nicht hier, um über Filme zu reden. Was ist denn dein Buch 2015 sind wir jetzt,
glaube ich? Ja, 2015. Schon 16?
Hallo. Wo kam das MBA?
Das ist ein GFH.
So, aber hast du die erwähnt?
Ja,
doch hast du, ja, stimmt. Aber dann habe ich das, G am Anfang verpasst. Ah nee, das hat ja irgendwo ein irgendein anderes Wort.
Ja, das habe ich auch so ein bisschen verwundert.
Es hat nur noch die NBH jetzt.
Ja, richtig.
Und der Teil mit der Lagertheorie, der war ja relativ verständlich, glaube ich.
Ja, muss ich auch sagen. Ja. Aber danach verschluckt er bei der Hälfte der Sätze.
Ja, also da teilweise, was ich gesagt habe, gar nicht mehr drin stellen wollte. Dein Handy-Einwurf kam dann
ziemlich
auf einmal rein.
Nee, müssen wir geordneter reden.
Ja, also hier mit Turntaking und so ein bisschen.
Ich verstehe, ja.
Müssen wir das so herschieben, ne? Genau, richtig. Am besten nehmen wir uns so einen Ball.
Ja, der Sprechball.
Genau, oder so, ja, genau, oder so ein Sprechstock geht da auch
meinetwegen. Ja.
Das sollten wir mal digital auch machen.
Ja, ja, der digitale Sprechstock.
Ja, wird auf jeden Fall
helfen. Viel Folgen, aber ich weiß schon.
Ist halt aber auch extrem schwierig, wenn du mit drei Leuten aufnimmst, digital, und die sitzen halt alle in verschiedenen Orten, dann unterbricht man sich halt dauerhaft. Da kann man nicht viel gegen machen.
Ja, machen wir ja ständig, aber ich fürchte, das haben wir auch vorher schon gemacht.
Stimmt, aber da war das bewusst.
Nur bei dir.
Ja, auch wieder.
Und Michael war meistens der Leidtragende.
Ja, das stimmt. Michael ist ein dauerhaft unterbrochener Mensch. Das merke ich immer wieder, auch wenn ich es teilweise auch mache und ich fühle mich dann immer schlecht. Aber er beschwert sich auch darüber, das finde ich gut.
In der Tat.
Zu Recht sollte man tun. Ja, jetzt hast du hier mit deinem. Das Handy kommt jetzt nicht damit klar, dass du hier zwischendurch, während ich hier geredet habe, hier zu mir gebackchannelt hast.
Touché, ich muss mich jetzt mal melden, wenn ich was sagen möchte.
Also, genau, richtig.
Ich hole das jetzt nach.
Norman?
Jetzt nicht mehr notwendig, jetzt habe ich ja schon was gesagt. Deshalb sagte ich ja, dass ich es nachhole.
Michael, sag du mal was. Weiß nicht was.
Ja, nee, ich leide ja immer sehr und ich fühle mich immer schlecht, wenn ich mich beschwere, weil das ja den Gesprächsfluss und die Stimmung ruiniert und allen schlechte Laune macht.
Ja,
er hat sich gemeldet.
Ich habe jetzt nicht gedacht, dass du das tatsächlich machst, deswegen.
Okay, das wird jetzt durchgezogen bis zu Ende der Folge.
Okay.
Was wollte ich sagen?
Weiß ich nicht.
Achso, dass deine Betonung ungefähr der Betonung des Handys angemessen war.
Ja, ich kann sehr mechanisch reden, denn da versteht mich die Maschine besser. Ich bin bereit, dem Maschinen-Overlord Folge zu leisten.
Ja, also ich finde ja auch, dass, also du hast ja auch recht, insofern, ich kann es verstehen, wenn man jetzt während der Podcast-Folge nicht darauf besteht, dass man sagt, du hast mich schon wieder unterbrochen, du Idiot. Wie du sagst, unterbricht den Redefluss schon so ein bisschen, aber ich finde, außerhalb der Podcast-Folge kann man den Leuten das ruhig vorwerfen, wenn sie einen darauf unterbrechen.
Ich mach's ja in der Folge.
Ja, es ist schon lustig, aber...
Ich möchte nur betonen, der Podcast ist Kompendium des Unbehagens.
Richtig, richtig. Wir sind ja nicht hier, weil...
alles Schönes.
Ja, auch, doch, aber weil es so behaglich ist, deswegen sind wir ja nicht da.
Hier unterbrechen wir für eine kurze Handy-Einschalter.
Eine Japanisch-Pause.
Hättest du aber auch nicht alles mitgenommen.
Hm.
Ein dauerhaft unterbrochener Mensch, das merke ich immer wieder, auch wenn ich teilweise auch mache und ich fühle mich dann immer schlecht, aber er beschwert sich auch darüber, das finde ich gut, zu Recht sollte man tun, als hast du den Nächsten. Jetzt hast du hier mit deinen, das Handy kommt jetzt nicht damit klar, dass du hier zwischendurch, während ich hier geredet habe, hier zu mir Gebäck gesammelt hast, ich muss mich jetzt mal melden, wenn ich was sagen möchte, ich wurde jetzt, nein, ich leide immer sehr und ich fühle mich immer schlecht, wenn ich mich beschwere, weil das hätte den Gesprächsfluss und die Stimmung ruiniert und allen schlechte Laune macht.
Watashi wa nandomo nandomo, watashi wa tokidoki shitemo, watashi wa itsumo iya na kibun ni naru ga, kare wa mata, watashi wa anata ga tsugi no mono o motte iru ka no you ni okonau hitsuyou ga arimasu, yoi tadashii to omou sore ni tsuite, monku o iu chūdan sareta hito ima, anata wa keitai denwa de koko ni motte iru watashi wa, watashi ni koko de hanashiteita aida, watashi wa ima, watashi wa nani ka o iitai baai wa, ima rendaku o shitoku する必要があり、私はいつもたくさん苦しんで、私はいつもそれが会話の流れや雰囲気を台無しにし、悪い気分で皆を置くだろうので、私は文句を言うとき、私はいつも嫌な気分だ。
Ich bin so.
Ja, ich kann sagen, dass ich glaube, dein das Handy, das Handy versucht uns irgendwas zu sagen. Das kommt jetzt zu uns durch. Das hat ein Eigenleben entwickelt. Vielleicht liegt das daran, dass Michael so an die KI-Overlords jetzt hier plädiert hat.
Die nächste Runde.
Okay.
Hier eine nächste Aufnehmerunde. Vielleicht sollten wir, wenn wir anfangen zu reden, erst sagen, wer redet, damit sie hinterhört, wer tatsächlich was gesagt hatte. Ich war jetzt Michael und ich finde, als nächstes redet Norman.
Norman würde dafür plädieren, dass wir nicht mehr das Wort ich verwenden. Alternativ, vielleicht sollten wir immer von uns mit dem Namen sprechen, sodass das Handy das auch begreift und außerdem weniger ich-bezogen agiert.
Dann klingen wir aber wie japanische Junior Highschool-Schüler.
Philipp stimmt dem zu.
Michael meine ich. Michael!
Das muss er sich schon selber zensieren.
Michael stimmt dem zu. Wenn Michael das sagt, klingt es ein bisschen so, als würde er Michael meinen, statt Michael. Aber ihr wisst ja, wen ich meine, nämlich Michael. Also, wen Michael meint, nämlich Michael. Das ist gar nicht so einfach.
Norman möchte anführen, dass man ja auch seinen eigenen Nachnamen dazu sagen könnte oder zumindest sagen könnte, dass man der Michael mit dem Standardnachnamen wäre, aber das ist bei euch leider auch nicht das große Unterscheidungskriterium.
Aber es gibt ja Michael Alt und Michael Klein.
Michael möchte sagen, dass Michael vergessen hat, seinen Namen zu sagen.
Das stimmt, Michael vergessen zu sagen, das hat Michael vergessen, das ist sehr schlimm. Aber ja, man könnte Michael Alt und Michael Klein sagen, obwohl Michael Klein eigentlich gar nicht klein ist, sondern nur jünger.
Michael wundert sich, was passiert, wenn man hier japanische Wörter einwirft, ob das Übersetzungsprogramm damit klarkommt.
Nande ja ne. Aber auch nicht in der Aufnahme drin, das ist eine Lehne.
Schade.
Das ist nicht begriffen.
Ja, sag ja.
Hier in der nächsten Aufnehmerunde, vielleicht sollten wir, wenn wir anfangen zu reden, erst sagen, wer redet, damit sie hinterher hört, wer tatsächlich was gesagt hat. Ich war jetzt Michael und ich finde, als nächstes redet Norman. Norman würde dafür plädieren, dass wir nicht mehr das Wort ich verwenden. Alternativ, vielleicht sollten wir immer von uns mit dem Namen sprechen, sodass das Handy das auch begreift und außerdem weniger ich-bezogen agiert. Dann klingen wir aber wie er japanische Junior Highschool Schüler Philipp bisschen, aber ihr wisst ja, wen ich meine, nämlich Michael. Also wenn wen Michael meint, nämlich Michael, das ist gar nicht so einfach. Norman möchte anführen, und dass man ja auch so einen eigenen Nachnamen dazu sagen könnte. Oder zumindest sagen könnte, dass man der Michael mit dem Standardnachnamen wäre, aber das ist bei euch leider auch nicht das große Entscheidungskriterium. Aber es gibt ja Michael Alt und Michael Klein. Michael möchte sein, dass Michael vergessen hat, seinen Namen zu sein. Das stimmt, Michael vergessen zu sagen, das hat Michael vergessen, das ist sehr schlimm, aber ja, man könnte Michael Alt und Michael Klein sagen, obwohl Michael Klein eigentlich gar nicht klein ist, sondern nur jünger. Michael wundert sich, was passiert, wenn man hier japanische Wörter einwirft, ob das Übersetzungsprogramm damit klarkommt.
次のレコーディングでは話し始めたら、まず誰が話しているのかを言うべきでしょう。そうすれば、誰がマイケルと言ったのかが後からわかりますし、ノーマンはもう愛という言葉を使うべきではないと主張するでしょう。
Es war sehr kurz. Aber das Japanische konnte meinen Namen besser als das Deutsche. Im Japanischen war ich zumindest nicht Hermann.
Oh, der Hermann.
Okay. Ja, aber wir wissen ja, das ist ein sehr männlicher Name.
Ja. Ich hatte gerade irgendwas gedacht, wenn ich das gehört habe, was ich sagen wollte. Das habe ich wieder vergessen. Ach genau, wir könnten einfach so reden, wie so Untertitel für so Hau-Hau-Untertitel, wo vorher der Sprechername steht. Sodass, wenn ich anfangen würde zu reden, würde ich sagen, Michael, das klingt ein bisschen so, als würde ich dich jetzt ansprechen. meine ich damit natürlich nicht. Sondern ich würde sagen, Michael, ich denke... das bla 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 bla. Und wenn man das unbedingt möchte, kann man natürlich noch einen sprachlichen Doppelpunkt dahinter setzen. Ich weiß nicht, ob man den aussprechen sollte. Das wird wahrscheinlich ein bisschen lästig, wenn ich jedes Mal sagen würde, Michael Doppelpunkt.
Vielleicht ist es dein Nachname.
Wie musst du reden?
Noch mein Doppelpunkt. So.
ja, Entschuldigung. Norman meldet sich zu Wort und merkt an, dass es auch der Nachname sein könnte.
Doppelpunkt.
In der Tat.
Michael Doppelpunkt, Doppelpunkt.
Norman Doppelpunkt, in der Tat. Sehr gut eingeworfen. Aber was ich eigentlich anführen wollte, habe ich jetzt leider vergessen. Deshalb sprich gerne weiter.
Ja, Michael Doppelpunkt stellt gerade fest, dass hier in der Transkription dann tatsächlich, wenn wir Doppelpunkt sagen, auch einfach ein Doppelpunkt kommt. Das heißt, da waren gerade drei Doppelpunkte hintereinander. Und das sieht sehr, sehr lustig aus. Wird wahrscheinlich ein großer Spaß, wenn wir uns das gleich anhören.
Insbesondere, wenn er die, Entschuldigung, Norman spricht, wenn er die auch ausführt und tatsächlich ausspricht. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, jetzt kam es mir wieder in den Kopf. Jetzt ist meine Betonung auch schon so merkwürdig. wir könnten ja auch das so machen wie bei den Untertiteln für Gehördose, dass wir da noch einfühlen.
Die HOH-Untertitel.
Achso, okay. Von wegen Norman nimmt einen Schluck aus dem Glas.
Genau, also das wäre so Closed Captions oder so. Entschuldigung, Michael Doppelpunkt, das wären ja dann so Closed Captions oder sowas, wo wir alle Geräusche noch untertiteln müssen. Das heißt.
Ja, Platz 4 sind es ja auch nochmal, die Checkers mit. Namida No Request.
Ja, das sind großartige Titel. Das Kanaschte Jealousy, das heißt quasi traurig und eifersüchtig. Und das andere ist quasi Request der Tränen.
Okay, also die Tränennachfrage oder.
Ja.
Okay, ja.
Wenn halt einer bei deiner Hotline anruft. nix geht mehr.
Oh, in Deutschland lese ich den Platz 4 und ich habe sofort einen Ohrwurm.
Was gibt's denn?
Talk Talk mit Such a Shame.
Das wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wie das klingt.
Das ist so, Such a Shame. Such a Shame. Das ist auch so dieses Synthie-Pop, New Wave.
Ja, also wenn du hab ich gerade überhaupt nicht im Sinn.
Hörst dir mal kurz rein, dann du wirst es sofort. Ich glaube, das lief vorhin auch im Radio auf dem Weg hierher wieder. Oder Sinn?
Oh Gott. Hier haben wir das offizielle Musikvideo. Ja. Oh Gott, diese Fratze schon allein. Ja.
Willkommen in den 80ern.
Ach, das Ding. Ja, 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 ja.
Ja,
ja, ja. Kennt man. Der Sänger hat, glaube ich, das britischste Gesicht der Welt. Ich hoffe, er ist Brite. Ja, aber es ist ein netter Song. Ja. Ist ganz gut.
Ja.
Kann man machen.
Ich meine, also, wir sind jetzt noch in der Zeit. Talk Talk war früher 80er, Synthie-Pop, New Wave. Ja, London, England.
Ja, sehr gut. Aber ich bin bisher relativ... erstaunt, also es macht halt so diese 80er Synthie-Pop, das ist ja immer noch für Popmusik ganz ertragbar.
Ja, ist ja auch wieder inaktuell. Also The Weeknd Blinded by Blinded Lights ist ja der 80er Hit schlechthin, den es gibt. Also jetzt haben wir den Song, den ich vorhin schon erwähnt habe,
von Frankie Goes to Hollywood. Relax. Ah.
Ja.
Ich hoffe,
don't do it.
Genau, ich hoffe, alle wissen, worum es den Song eigentlich geht.
Das geht so um Ficken, ne?
Ja, Analverkehr. Deswegen ja. Entspann dich, genau.
Ach ja. Ja, ist doch schön. Man kann auch mal über Analverkehr singen. Genau. Spricht überhaupt nichts gegen. Einfach mal entspannen und es schön reinrutschen lassen.
Genau. Dazu passt auch der japanische dritte Platz. Eigentlich nicht wirklich, aber der Titel Seiko Matsuda.
Seiko Matsuda.
Matsuda, genau, mit Rock and Vogue.
Ja, ich habe mir sie nie so richtig angehört, aber sie ist so eine der größten 80er-Jahre-Popsängerin. Ja. Und ich finde das immer ganz faszinierend, dass die in diesem ganzen in diesem ganzen Revival vom City-Pop und so weiter überhaupt nicht existiert.
Ja. Das ist auch merkwürdig, oder?
Also immer wenn Leute irgendwie so 80er-Jahre-Musik aus Japan posten, ist sie definitiv nicht dabei. Ja, also sie ist eigentlich so eine der größten 80er-Jahre-Sängerinnen in Japan. Also habe ich mich auch noch nie so richtig mit befasst. Aber immer wenn ich sage, jetzt ist wieder City-Pop im Ausland beliebt, dann fragen mich 100% der Japaner, Seiko Matsuda, ne? Und Mama, nicht so. Nee. Ne? Ja. Tragisch. Was ist auf 3 in Deutschland?
Relax von Frankie Goes to Hollywood.
Ach so.
Wir sind jetzt bei Platz 2. In Japan haben wir Anzen Shitai mit Wine Red no Kokoro.
So. Kokoro, ja. Also das weinrote Herz.
Ja. Das klingt so nach so einem schmächtigen Popsong irgendwie so.
Wein,
Atmosphäre, das Weife auf die Shibuya Anzen, bis der Shop ist.
Oh, die haben hier aber eine geile Flying V. Ja. Beim Konzert, also da geht's gut ab.
Okay.
Oh, das klingt ja ganz gut.
So. Und jetzt muss man stark sein, weil in Deutschland auf Platz 2 ist, wenn ein Kind nicht mehr lacht, dann sind wir.
Was war das denn?
Dann sind wir jenseits von Eden. Nino D'Angelo.
Ja, sagt mir, das habe ich bestimmt mal gehört. Ich hätte es jetzt überhaupt nicht im Sinn, wie das klingt. Ist auch besser so, glaube ich.
Ja, es ist Platz 2 in Deutschland von 1984 Schlager.
Ja, ich meine, Schlager sind immer erfolgreich.
Ja, genau.
Also.
Stimmt. Wenn ihr das hört, tippt doch jetzt schon mal in den Kommentaren oder sowas oder twittert oder macht einen Thread bei Threads oder bei Blue Sky, macht einen Post oder was. Einfach postet auf Social Media uns einmal, was ihr denkt, sind die Platz 1 in Japan und Deutschland 1984. wie machen wir das jetzt? Fangen wir mit Japan an, war? Da habe ich jetzt.
Fangen wir mit Japan an.
Die Nummer 1 Single in Japan ist ein Trio, was zu einem Duo wurde. Auf Cute Idol Woo, also zwei Idols.
Ja.
Die mit den süßen, also steht hier so, Song, der selbst Zahnärzten Schmerzen bereiten würde, ist Warabe mit Moshimo Ashita ga...
Ja. Ich habe gerade mal reingehört, weil ich das überhaupt nicht kannte. Und das klingt wie so ein relativ trauriges Lied für eine Anime-Serie, für Anime-Kinderserie.
Ja, dafür sind ja auch Idols meistens da, die machen ja nur noch Anime-Intros, wenn sie nicht gerade erfolgreicher sind in Filmen und Ausland.
Ja, aber das gibt ja Geld.
Ja,
ne?
Ja, und für Ghostbusters Frozen Empire einen Song machen dürfen.
Wer war da denn?
Na hier, die Ashito Gakko Dingsums da, die auch im BBS Assassin.
Ah, Tadashi Gakko.
Genau, die auch BBS Assassin 2 dabei sind. Die haben für Frozen Ghostbusters Frozen Empire einen Song gemacht.
Cool.
Die haben's.
Ja, die sind ja richtig groß.
Ja.
Ja.
Aber auch einfach.
Warum nicht?
Ja. So wie Babymetal wahrscheinlich sind so die zwei größten, bekanntesten. Aber so eines kommen wir dann 2014 definitiv genug.
Oh Gott, ja. Aber die 2014er Idols sind schlimmer als Tadashi Kako. Ja,
definitiv. Aber in Deutschland haben wir auch einen Song von Laura. Framing, Self-Control,
Wer?
Laura Branigan? 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 Laura Branigan? Self-Control?
Sagt mir gar nichts.
Ja.
Laura Branigan?
Branigan, ja. Branigan, so Branigan. Das ist entweder irisch oder beschissener amerikanischer Name. Oder so schottisch.
Self-Control. Ah, Branigan. Schauen wir mal. Das ist schon ein Party-Video.
Amerikanische
eine Singer, Frau, die sich auf den Finger beißt.
Singer-Songwriterin, okay.
Oh, sexy Video. Okay. Ach, das Ding, ja, ja.
Oh.
Das kennt man.
Sie ist, ja. Sie ist 2004 schon verstorben.
Ja, das Lied kennst du auf jeden Fall. Das ist ein Riesending.
Ja.
Ja. Ich würde es dir jetzt vorsingen, aber ich kann nicht singen, deswegen lasse ich das sein. Aber das kennt man hundertprozentig.
Ja, so.
Ja.
Dann wollen wir doch mal Sending. Zu den Filmen von 84, wa?
Ja.
Japan. Oh Gott, jetzt ist es was schlimm, weil ich glaube, man genauso übersetzt das halt ins Englische. Japan ist aufgeteilt in japanische und westliche Filme.
Ja, das ist normal bei den.
Was ich nicht verstehe, weil bei den westlichen Filmen ist ein chinesischer dabei.
Nee, das ist ja nicht westliche, sondern einfach ausländische.
Achso, hier steht Western Movies, okay. Dann machen wir auch da Top 10 oder was, aber in Japan gibt es keine Top 10. Sind da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6, gut, das sind 12.
Momentchen mal, ich hatte dir...
Ja, da sind sechs drinnen nur.
Nee, ich hatte dir zwei Links geschickt. Da ist der eine, da ist beides gemischt drin.
Ah, okay.
Also da haben wir eine ordentliche Top Ten einfach.
Das ist super, muss ich dich nochmal deine Nachricht...
Der zweite Link, den ich dir geschickt hatte.
Ah. Der, gut.
Das ist, glaube ich, besser.
Los! Nächster Teil dieser tollen Geburtstagsepisode. Heute mit Norman, Michael und dem zeitlich begrenzten Michael. Und heute reden wir über tolle Dinge, beziehungsweise einer von uns redet über tolle Dinge und die anderen beiden sagen ja, ja, ach so, aha, okay. Und zwar...
Erst habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Bist du nur zeitlich begrenzt oder noch anderweitig?
Ich bin in sehr vielen Formen begrenzt. Ich bin körperlich begrenzt, denn ich könnte natürlich noch größer sein.
Oder
breit. Oder
genau. Ja, du könntest allumfassend sein.
Richtig, das bin ich nicht, das wüsstet ihr nämlich. Also jetzt alle hier Zuhörenden. Aber heute möchte Norman mit uns noch ein bisschen reden. Was heißt heute? Das ist ja eine lange Episode hier. In diesem Teil der Episode möchte Norman noch ein bisschen mit euch reden. Oder mit uns. Und ihr hört ihm hoffentlich zu. Norman, was hast du uns Tolles mitgebracht?
Ah!
Schreit er mich
an. Ja, mir wurde angetragen, dass ich mich darauf vorbereiten soll, 10 zum 10. sozusagen mitzuschleppen.
Ja.
Zu jedem Jahr, den es diesen Podcast jetzt gibt, wobei man natürlich argumentieren könnte, das sind jetzt eigentlich schon 11, jeweils ein was auch immer zu jedem Jahr. Und 11 natürlich in dem Sinne, 2014 hat es begonnen, jetzt haben wir 2024.
Ja, ich meine, 24 ist ja noch nicht so ergiebig.
Richtig, ist es tatsächlich nicht. Das ist mir auch aufgefallen beim Vorbereiten, dass mir zu vielen gar nichts eingefallen ist.
Das ist nicht schlimm.
Das ist nicht schlimm, da habe ich ja Glück gehabt. Denn ich habe tatsächlich bei keinem Thema, was ich mir hier gesucht habe, zu jedem Jahr was gefunden. Insbesondere das Jahr 2021 scheint mir teilweise ein paar Schwierigkeiten zu machen.
Aber das kriegen wir schon hin. Dann fang doch
mal. Das lag an Corona.
Eher möglich.
Vielleicht, ja.
Ja, das hat, glaube ich, viel irgendwie eingeschränkt, was so geschehen ist. Das hat auch gleich die Wahrnehmung des Jahres sehr verkürzt. Da haben
Leute keinen Bock mehr, was also, passiert.
Ja.
Aber da sind Dinge passiert. Naja, Norman, was hast du uns denn als erstes mitgebracht, als erstes Thema?
Ja, das ist ein bisschen fraglich, was ihr hören möchtet. Möchtet ihr was zu Videospielen hören oder möchtet ihr politische Ereignisse, die mich in diesen 10 Jahren geprägt haben?
Aufgrund meiner...
Michael, was möchtest du wohl hören?
Ich möchte von Büchern hören gerne, aber ich würde eher, also per se würde ich
Bücher gerne... Bücher könnte ich auch bieten, aber das ist tatsächlich schwieriger gewesen als gedacht.
Ich würde bei allen drei zuhören, aber da ich nicht so viel Zeit habe, würde ich sagen, wir fangen einfach mit den Videospielen an und ich verschwinde eventuell danach.
Du musst nämlich auf Klo.
Dann leg los, Norman.
2014, das Jahr, in dem alles begann.
Okay. Alles. Lassen wir so stehen.
Alles, die Michael Welt. Ja.
Live im Podcast.
Das stimmt. Ja.
Wisst ihr eigentlich noch, was das erste Wort
vom Podcast war? Das war eine Wahnsinnsepisode. Das ließe sich recherchieren.
Vielleicht sollte die Episode genauso beginnen wie damals. Egal, 2014. Wir haben es witzigerweise gerade bei einer anderen Aufnahme erwähnt. 2014 kam Octodad raus.
Ja.
Ah. Oh.
Und
das ist ja schon so alt.
Das ist echt so alt. Ja, ich war auch überrascht, ja. Und es ist
nach wie vor 2014 schon 3D-Grafik?
Bitte?
Gab's 2014 schon 3D-Grafik? Ich bin fasziniert.
Ja, die gab's ja schon auch bei Ocarina of Time, aber sie war halt, naja.
Ja, also Octodad.
Octodad. Fand ich ziemlich witzig, finde ich auch immer noch ziemlich witzig.
Ja.
Der Wiederspielwert ist natürlich begrenzt, aber es lohnt sich trotzdem. Kennt es jemand von euch natürlich?
Ja, das ist das Spiel, bei dem man
Ich erkenne es nur.
Das ist das Spiel, bei dem man der Oktopusvater ist und so sich möglichst unauffällig verhalten muss, damit niemand reiht, dass man der Oktopus ist.
Genau, das große Problem ist dabei.
Ja. Man ist sehr wappelig.
Man ist halt ein Oktopus, richtig, und man muss halt an Land gehen, ja.
Genau, die Steuerung ist dementsprechend absichtlich eine Riesenkatastrophe.
Was ist das denn für eine Frage? Was ist das große Problem dabei, wenn man ein Oktopus ist und versucht, ein Mensch zu sein?
Ja. Ja, nee, ich kenn's halt tatsächlich nur von Videos auf YouTube, die auch zum Beispiel Norman gemacht hat.
Ja, ja. Stimmt.
Ja.
Ja, sehr unterhaltsam. Legt es euch zu, es kostet nicht viel und es lohnt sich auf jeden Fall für die paar Stunden.
Vielleicht
lohnt sich dann auch nochmal gerne nochmal anderen Leuten dabei zuzugucken.
Es ist halt genauso blöd anstellen. Auch möglich, dass ihr das schon besitzt durch irgendwelche Humble Bundles oder PS Plus oder irgend so ein Kram.
Vielleicht genau, auf jeden Fall.
Ja.
Ein herrliches Spiel.
Vielleicht
genau, auf jeden Fall.
Ja.
Ein herrliches Spiel.
Vielleicht
genau, auf jeden Fall.
Ja.
Ein herrliches Spiel.
Vielleicht
genau, auf jeden Fall.